Mythengelaber. 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 Über Götter und die Welt. Mythengelaber.
Hallo Uwe.
Hallo Tillmann.
Lass uns direkt zum Punkt kommen. Was kannst du dir eher vorstellen? Eine Welt ohne Krieg oder eine Welt ohne Vorherrschaft des Patriarchats? Was ist leichter zu, also ich meine jetzt nicht vorstellen, so imaginieren, weil...
Ich finde die Oder-Frage knifflig, weil ich glaube, dass das Patriarchat den Krieg bedingt. Umgekehrt, es könnte vielleicht Kriege geben, ohne dass sie patriarchalisch sind.
Moment mal kurz.
Das kann ich mir noch eher vorstellen.
Also
eventuell sogar matriarchale Kriege oder okay. Auch unter besonderen Bedingungen Kriege, die auch in Strukturen entstehen können, die nicht patriarchalisch sind. Ich sage jetzt einfach mal in einer dystopischen Welt nach der Apokalypse, wo Menschen wirklich nur noch um das Überleben kämpfen. Da bin ich jetzt aber auch sehr Science-Fiction-mäßig geprägt. Okay. Aber ich glaube, dass solange das Patriarchat besteht, es auch immer wieder Kriege geben wird.
Ah, okay, so, jetzt habe ich es verstanden. Solange es das Patriarchat
gibt, also ich halte die Oder-Frage für falsch.
Ja, vielleicht habe ich es ja auch deshalb gestellt. Ich wollte, also mir fällt da als erstes ein, dass es, also man könnte jetzt so anfangen, dass man über Definitionen redet. Was ist Krieg? Das gibt es eine ganz schöne Definition, habe ich noch mal gelesen. Es ist einfach ein bewaffneter Konflikt, ein Konflikt, der vehement mit Waffengewalt ausgetragen wird, und zwar zwischen zwei Staaten oder Bevölkerungsgruppen eines Staates. Also im Unterschied, wenn wir zwei uns jetzt streiten mit Messern, dann ist noch kein Krieg. Interessant ist beim Krieg noch, dass es gibt auch unter Tieren Krieg tatsächlich. Und es gibt ja...
Kannst du da ein Beispiel nennen?
Ja, viele. Nee, also es gibt ein bekanntes Beispiel, ist bei Affen. Und zwar ist das Interessante, dass es bei Schimpansen gibt es das und bei Bonobo-Affen gibt es das nicht. Mhm. Und die sind beide mit uns sehr verwandt, sehr nah. Und Bonobos, die, weiß man ja, die bauen Stress ab, indem sie Geschlechtsverkehr haben. Vielleicht liegt es daran, vielleicht sollten wir alle mehr Geschlechtsverkehr haben, vielleicht wird es dann weniger Krieg geben, also Grüße gehen raus an gewisse Kriegstreiber. Bei Schimpansen ist es auf jeden Fall beobachtet, es gibt sogar einen Wikipedia-Artikel, The Blah Blah Wars, was um den 4 Jahre langer Krieg war zwischen zwei Schimpansengruppen, die sich, das hat schon die Jane Goodall beschrieben.
Und diese berühmte Forscherin.
Die Affenforscherin.
Im Kongo hat die, glaube ich, viel.
Das kann sein.
In der Zentralafrikanischen Republik.
Und die haben wirklich gezielt die getötet, die anderen. Und es gibt es aber auch, es gibt es nicht nur bei höher entwickelten Tieren, es gibt auch bei so, oder jetzt kann man sich streiten über höher entwickelt, bei Ameisenvölkern oder bei Bienenvölkern gibt es teilweise auch, dass die sich bekriegen. Ja. Aber es gibt es nicht bei Eichhörnchen oder so, gibt es eigentlich nicht.
Zählt schon bei der Definition von Krieg die Zeitdimension, spielt die da eine große Rolle? Es gibt ja auch kurze Kriege.
Blitzkriege
oder was? Aber ich glaube, die Dimension, also wie viele Menschen beteiligt sind, auf was für ein Gebiet sich das erstreckt, die ist schon wichtig für einen Krieg.
Ja, okay, ich habe einfach auch mal wieder ganz einfach Wikipedia durchgelesen und da gibt es zwei Definitionen am Anfang. Die eine ist irgendwie von einer Hamburg-Universität und die andere ist von irgendeiner Bundeszentrale für bla bla bla. Und da steht eben auch dieses bewaffneter Konflikt, dieses Wort. Und das finde ich irgendwie schon wirklich, das kennen wir schon seit Gutenberg damals, wo da gab es ja in Afghanistan, da hat der ja auch schon gesagt, das ist nur ein bewaffneter Konflikt. Und dann gab es von der Titanic, gab es dann so ein, von dem Satire-Magazin, gab es dann so ein Comic, Mama, bewaffneter Konflikt, ich ein Eis. Weil man durfte damals nicht Krieg sagen.
So. Ja. Und das ist ja ungefähr so, wie Russland immer noch von der Spezialoperation spricht. Ja. Und dann müssten sie ja konsequenterweise auch sagen, wie der Postillon gesagt hat, dass man dann von der Gefahr einer dritten Welt-Spezialoperation sprechen soll.
Okay, das ist gut. Ja, scheinbar haben die Russen gedacht, sie sind wirklich in 2 Wochen fertig. Und
ja, klar.
Weil dann kann man es auch noch, finde ich, recht fast, also rechtfertigen, hört sich jetzt auch wieder zu krass an, aber okay, vielleicht, weil du auch die Zeitdimension mit rein gebracht hat. Ja, also es gibt, also auch in der Tierwelt gibt es auf jeden Fall auch. Ich habe gerade nur noch ein bisschen nachgedacht, ob die Tiere, die ich jetzt da gerade genannt habe, ja, na klar, Bienen sind natürlich ein, das ist ja matriarchisch organisiert eigentlich, oder ich weiß nicht, ob es organisiert ist.
Ja, die männlichen Bienen, die Drohnen, die sind ja eigentlich nur dafür da, die Königin zu befruchten, und sonst werden die durchgefüttert und dann auch getötet von dem Volk.
Ja, irgendwann. Und das Absurde ist doch, das habe ich nie verstanden, die braucht es wirklich gar nicht, die Drohnen, weil was passiert mit einer befruchteten, aus einem befruchteten Ei, kommt wieder eine Drohne raus. Wenn die einfach nicht befruchtet wäre, dann wäre es einfach eine weibliche Biene. Also ich bin mir relativ sicher, dass es so rum war. Das heißt, eigentlich ist das bloß Selbsterhaltung. Also die Bienen können es eigentlich echt geben ohne Männer. Das tut mir schade. Aber
ja, eine, wie sagt man da, Einbahnstraße der Evolution? Oder ein... Interessant. Interessant.
Ja. Ich wollte noch sagen mit dem Vorstellen, weil ich finde es auch, ich bin nämlich immer so aus so ein Griffelspitzer, dass Vorstellen heißt ja einerseits, ob ich es in meinem Kopf mir ein Bild davon zeichnen kann. Oder ob ich mir, also wirklich vorstellen im Sinne von, ich sehe das Bild vor mir und ich kann mir, da ist für mich viel leichter, mir eine Welt ohne Krieg vorzustellen, weil da sehe ich mir einfach die Weltkarte an und nirgends sind so kleine Flammen oder so, nirgends ist ein Gewehr, das ist ja, weil es einfach viel bildlicher darstellbar ist, wie eine Welt ohne Patriarchat, sich wirklich so bildlich vorzustellen, da muss man, weil das Gegenteil von Patriarchat ist ja nicht unbedingt automatisch Matriarchat. Bei Krieg ist Gegenteil schon Frieden. Aber bei Patriarchatsgegenteil, was ist das?
Weiß nicht. Anarchismus?
Vielleicht, tatsächlich. Also es gibt.
Weiß ich auch nicht. Also es gibt ja auch diesen schönen Spruch, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin.
Ja.
Der natürlich irgendwie einen wünschenswerten Zustand beschreibt, aber natürlich auch naiv ist. Ich finde es aber sehr interessant, wenn man über diese, auch das Konzept von Frieden nachdenkt, weil das Konzept von Frieden ist ja erst dann wichtig, wenn man auch das Gegenteil, nämlich den Krieg, kennt. Und da gibt es ja auch viele Forscher.
Klar.
Also ein ganz bekannter ist zum Beispiel aus der Antike noch Cicero, der sehr viel über den Krieg und das Kriegsrecht geschrieben hat. Da kommt so eine gewisse Funktion des gerechten Krieges, mit dem dann die Römer auch immer ihre Expansion, ihre Eroberungen des römischen Imperiums gerechtfertigt haben, auf. Und später kennt man dann eigentlich den Hobbes aus der frühen Neuzeit, der ja in seinem Leviathan diesen, also der sagt dann, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Ja. Also der geht quasi davon aus, dass wir Menschen im Naturzustand uns immer nur gegenseitig bekriegen. Ziemlich utilitaristisch und auch sehr pessimistisch gedacht, weil jeder immer nur seinen eigenen Vorteil will. Und quasi um dann in diesen Staatenwesen, die sich dann irgendwann aus den Menschenansammlungen bilden, diesen Grundtrieb der Menschen rauszukriegen, dass eigentlich der Mensch immer nur den anderen übervorteilen will, daher die überfällt, man sich gegenseitig ausraubt, man sich gegenseitig auch tötet, brauche es dann eben Regeln für die Gesellschaft. Deswegen gibt es ja dann diesen Gesellschaftsvertrag, der gemacht werden muss mit den geltenden Regeln, und nur durch die kann Frieden letztendlich hergestellt werden. Das ist so ein Vorgänger des allgemeinen Völkerrechts oder dann eben auch der Vereinten Nationen heute.
Das ist ja wunderbar funktioniert, wie man sieht.
Ja.
Also ich frage mich, ob der Hobbes, da meinte der, bei Hobbes, wenn man das so ausspricht, ich meine, der geht Hobbes, passt ja auch zum Krieg, ob der da meint, innerhalb von einer Gesellschaft oder hört die Gesellschaft an den Landesgrenzen auf, oder ist das, wo macht man die Grenze, nehmen wir Europa,
er spricht von Planet. Staaten. Er spricht von Staaten. Ist ja auch schon schwierig dann, wobei, das wäre auch mal interessant zu fragen, gibt es Krieg ohne Staaten? Bei Affen gibt es den, wenn man es so definiert.
Ja, genau.
Aber kann man dann wirklich von Krieg sprechen?
Es gibt ja auch Bürgerkriege und es gibt auch...
Stimmt.
Also ein Staat hat ja schon immer eine Stärke. Also zum Beispiel, weil du vorhin Kongo gesagt hast, das ist ja das Paradebeispiel für Failed State. Und da hat ja eigentlich der Staat Kongo hat... außerhalb von Kinshasa, also der Hauptstadt, eigentlich fast keine Macht mehr. Also es ist gerade so extrem wie schon lange nicht mehr. Da gibt es dann diese sogenannten Warlords, die übrigens auch von uns halt sehr negativ dargestellt werden. Also ich kenne jemanden, der war mal im Kongo und der hat mir erzählt, wir sagen da Warlords, aber oft ist das halt einfach, sind es kleine Gruppen, die sich halt zusammenschließen und verteidigen, weil der Staat nicht auf sie aufpasst. Und wir denken, das sind alles böse Menschen. Dabei ist nicht jeder Warlord einer, der unbedingt jeden umbringen will. Und das andere Thema ist natürlich noch unsere imperialistische Ausbeutung da im Kongo, als der Slavoj Žižek meint, wenn die westliche Welt mit ihren Industrieinteressen weg wäre aus dem Kongo, wäre am nächsten Tag Frieden, meint er. Hm. Ich weiß nicht, ob es so schnell geht, kann man drüber streiten, aber ich finde die Theorie jetzt schon, ich glaube, da ist schon ein bisschen was dran.
Aber ich glaube, der Begriff Frieden, der ist erst eine Reaktion auf Kriege.
Ja, stimmt. Früher gab es vielleicht keinen Frieden, weil es keinen Krieg gab.
Das ist genau die Frage. Und ich glaube, es gibt da eine pessimistische und eine optimistische, man könnte auch sagen, humanistischere Sicht auf die Geschichte. Also die Geschichte ist zum Großteil tatsächlich, zumindest so wie sie bislang geschrieben wurde, eine Anreihung von Katastrophen der Menschheit, in denen Kriege und damit eben auch Kriegsherren und Feldherren und Machtmenschen, Herrscher die überragende Rolle spielen. Was in den 20, 30, 40.000 Jahren davor in Europa passiert ist, als man eben noch keine Staaten oder Imperien hatte, noch nicht diese großen politischen Ansammlungen von Menschen, ob es da wirklich Kriege gab. Es gab sicherlich Auseinandersetzungen, das sieht man am Ötzi, der ist ja auch durch einen Pfeilschuss gestorben, und also durch einen Mord, könnte man sagen. Aber die Kriege in dem Sinne, wie wir sie heute erlebt haben, gab es natürlich noch nicht. Und erst dieser, man spricht dann ja auch später, spätestens ab dem 20. Jahrhundert, vom totalen Krieg, Zweiten Weltkrieg, die erst diese Erfahrungen haben es ja auch nötig gemacht für die Menschen, dann ein Regelwerk zu erfinden, das einigermaßen stabil den Frieden wieder bewahren kann.
Ja, ich finde da auch noch interessant, dass ein Krieg spiegelt ja irgendwie auch immer die Gesellschaft wider. Also Kriege sind ja auch seit der Industrialisierung eben ganz anders, also wie vorher. Das ist alles viel organisierter, hochtechnologisch. Jetzt gerade geht es nur noch mit Drohnen. Früher ist ja der Feldherr vorne draus geritten. Da gibt es auch wieder von Eminem gibt es ein Lied, wo er singt ja über George Bush und wie Fight Your Own War, Impress Daddy That Way. Also dass er selber hingehen soll. Und ich finde, die Idee kommt ja immer wieder auf eigentlich so, dass man sagt, so was soll denn der ganze Scheiß? Warum können nicht einfach Zelensky und Putin sich treffen, zum Armdrücke machen und danach ist gut? So, es gibt ja auch zum Beispiel den, ich weiß nicht, ob du den Satz kennst, Krieg ist es, wenn Männer, die sich nicht kennen, gegenseitig töten, im Auftrag von Männern, die sich kennen, aber nicht leiden können.
Ich kenne ihn in anderer
Fassung,
aber er trifft eigentlich genau das Gleiche.
Ja, du schießt auf jemanden, den du nicht kennst und vielleicht magst, du willst mit dem Bier trinken, aber da oben sind zwei Idioten.
Wenn ich mag, trinke ich mit den Leuten Bier, genau.
Ich habe auch schon mit Leuten, die ich nicht mag, Bier getrunken, ehrlich
leider
gesagt. Ja, es, manchmal findet man es ja aus dem Gespräch raus.
Ja.
Also ich finde es schon interessant mit diesem, ob eine Welt ohne Krieg denkbar ist. Ich habe eigentlich immer, weil du jetzt Hobbes erwähnt hast, ich habe immer gesagt, ich bin eher Team Locke. Locke, oh, spricht man auch ohne E, gell?
Locke.
Locke, der eigentlich sehr so das positivere Bild hat. Der hat ja eher so ein, dass der Mensch im Ursprung gut ist.
Ja.
Und ich bin da schon ein bisschen hin und her gerissen, so, also ich weiß es nicht. Also
von so einem dauerhaften Konfliktzustand auszugehen, halte ich schon für sehr pessimistisch, weil ich glaube, wir Menschen sind ja auf Kommunikation angewiesen, wir sind ja soziale Wesen, wir werden auch in eine Gemeinschaft reingeboren. Kein Baby würde überleben ohne Fürsorge, ohne Mithilfe. Und wir haben ja auch neben aller Aggression, die Menschen auch auszeichnet, aber trotzdem sehr, sehr viele soziale Eigenschaften, die unser Überleben auch sichern.
Kooperation.
Ja. Und natürlich kann man nicht leugnen, dass es dann auch ein gewisses Gruppenzugehörigkeitsgefühl gibt und dass vielleicht daraus dann auch Aggressionen entstehen.
Kann man beim Fußball aber auch ausleben.
Ja, genau. Das wäre die Frage, wie weit Wettbewerb im weitesten Sinne mit Krieg zusammenhängt. Wenn wir mal weiter von den alten Griechen ausgehen, das ist übrigens witzig, du hast vorher mit den Tieren angefangen. Also das älteste Werk, was überliefert ist, ist ja die Ilias von Homer. Und die beschreibt ja...
Bei den Griechen. Ja.
Und die beschreibt ja nicht den ganzen Trojanischen Krieg, nur einen kleinen Ausschnitt, nämlich knapp 50 Tage von den Kampfhandlungen. Der Krieg von Troja soll 10 Jahre gedauert haben. Also auch da wieder eine sehr lange Zeit einfach. Und es gibt eine komödienhafte Version der Ilias, die auch aus der Antike überliefert ist. Und da kämpfen dann nicht Menschen, sondern das ist der sogenannte Frosch-Mäuse-Krieg.
Okay, cool.
Da kämpfen Frösche gegen Mäuse. Und das Ganze wird so ein bisschen auf die Schippe genommen. Auch die Götter werden letztendlich ironisch dargestellt.
Übrigens ist bei dem Wikipedia-Artikel über Krieg werden ein paar Sachen so erwähnt und dann gibt es auch das Thema, also Kriegslist, und da wird auch erwähnt, dass natürlich die Mutter aller Kriegslisten ist das trojanische Pferd.
Die Täuschung, ja.
Die Täuschung, dass die man ist. So tut irgendwie, und das ist so, das kennt ja irgendwie jeder. Da gibt es auch bei, sagt man heute immer noch, ein Trojaner, und das gibt es auch bei Computerprogrammen, und das ist.
Ja, und natürlich die Kunst des Krieges, oder heißt das sogar die List des Krieges? Nee,
die Kunst des Krieges.
Ja,
aus. Von Sun Tzu.
Ist ja auch ungefähr vor 2500 Jahren entstanden.
Ist auch 500 vor Christus, genau. Ja. Da war auch Zeitgenosse Laozes eigentlich so, ist auch daoistisch beeinflusst, Sun Tzu. Das gilt heute noch, übrigens mit Clausewitz gibt es noch. Mhm. Das ist auch so ein Preuße. Mhm. Der ist auch sehr wichtig, was Taktik und Strategie, also bei Sun Tzu geht es ja auch um Strategie im Allgemeinen. Das lesen auch heute noch Manager, lesen das noch. Und
das habe ich auch schon öfter gehört.
Ja, und Napoleon soll es dabei gehabt haben auf dem Russlandfeldzug, den Sun Tzu.
Hat ihm ja viel gebracht. Das ist übrigens der beste General, ist nicht Napoleon oder Hitler oder von mir aus Cäsar, sondern der Winter.
Der Winter.
Weil alle sind am russischen Winter gescheitert.
Ja, stimmt. Das kommt auch,
In der Antike wurden im Winter auch gar keine Feldzüge geführt.
Haben sie gesagt, lass mal.
Ja.
Und dann haben die dann auch so gesagt, gab es dann das Datum, ab heute ist Sommer, und da standen sie, haben schon ihre Schwerter geschliffen so, und dann haben die gesagt, oh, wir hatten einen anderen Kalender, Pech gehabt, oder wie kann das funktionieren?
Naja, nee, es war einfach unglaublich schwierig, auch die Versorgung im Winter sicherzustellen, weil das wird ja auch oft vergessen, wenn du Truppen, und je mehr Truppen, desto mehr brauchst du davon irgendwo hinschickst.
Ja klar, das war ja bei Napoleon
auch. Die müssen ja Nahrung bekommen, du brauchst Nachschub, die müssen in der Regel auch bezahlt werden, wenn Soldaten keinen Sold kriegen, meutern sie.
Ja.
Auch witzig, ne? Soldaten kommt ja von Sold.
Ja. Ah, okay. Zum Sun Tzu noch geschwind. Also ich habe den natürlich gelesen, und zwar eigentlich einfach nur, weil ich mir einen Vorteil bei Age of Empires 2 erhofft habe. Und der war so ein bisschen lala, weil so typische Tipps, die da drin stehen, sind, die Soldaten sollten ausgeruht sein, wenn die Schlacht beginnt. Und das trifft halt bei Age of Empires 2, bei dem Computerspiel, auf die Figuren. Das könnte man natürlich noch einführen, aber in dem Spiel ist das nicht so. Und so Sachen stehen drin. Und was eigentlich einer der bekanntesten Aussprüche ist, dass der beste Soldat ist der, der erst gar nicht kämpft.
Ja.
Und es ist trotzdem, wurde dann oft so ausgelegt, dass das so ein bisschen pazifistisch ist, das Buch, aber das meiste geht tatsächlich schon um Schlacht. Also es geht aber schon.
Es korreliert ja mit diesem Ausdruck, der Krieg ist die Weiterführung von Politik mit anderen Mitteln.
Ja,
also wenn ich es eigentlich politisch hinkriegen würde, zum Beispiel durch Verhandlungen meine Machtinteressen durchzusetzen, dann wäre es ein Stück weit irrsinnig, einen Krieg anzufangen. Wenn ich das mit anderen Mitteln hinkriegen würde. Ich glaube, so habe ich das immer interpretiert, diesen Ausspruch.
Ja, und du willst natürlich auch immer Ressourcen sparen.
Ja.
Also, und Ressourcen waren früher zumindest hauptsächlich Menschenleben. Das würdest du sparen. Ja. Oder auch Tiere. Im Ersten Weltkrieg sind so arg viele Pferde gestorben. Ist unglaublich so.
Ja, selbst noch im Zweiten Weltkrieg, die Wehrmacht hat den Angriff auf die Sowjetunion ganz viel mit Pferden noch gemacht.
Okay, verrückt. Ja, also.
Aber witzig, dass du ein Computerspiel ansprichst, weil ich habe auch schon an eins gedacht. Nicht Age of Empires 2, sondern Diablo 2.
Okay, ist ja kein Kriegsspiel, oder?
Naja, aber im weitesten Sinne schon. Und ich denke immer, wer würde da unserem Gott, über den wir heute auch reden wollen, am meisten entsprechen? Und es kann eigentlich nur der Barbar sein.
Ah, ich wollte dich raten lassen, aber wir hatten es ja schon mal so, dass. Ja, okay.
Weil der Barbar, verbindest du mit dem Barbar?
Der schreit ganz laut rum.
Was macht er noch?
Also es gibt ja verschiedene Arten von Barbaren, also in dem Spiel. Es gibt die, die mit zwei Äxten werfen. Dann gibt es die, die einfach nur auf den Gegner drauf hüpfen. Und dann gibt es noch der bekannteste war eigentlich der Wirbelwind.
Ja.
Du hast einfach eine riesen fette Axt. Und dann machst du diese Wirbelwindattacke, das heißt, du drehst dich ganz schnell und pflügst halt so durch die Monsterhorden durch.
Okay. Und wie würdest du das zusammenfassend beschreiben, was für ein Kampfstil?
Blutrausch.
Ja, okay.
Kopf durch die Wand.
Okay. Ja.
Das ist einfach so.
Ja. Das ist
passt
ja
auch eigentlich zum Fußball wieder. Da gibt es ja auch so Kopf durch die Wandstürmer, gibt es ja auch so, die einfach nur geradeaus durchrennen.
Mhm.
So.
Ja.
So. Ja, okay, nee, also.
Also ja. Es geht natürlich heute um Ares.
Ach, okay. Den nicht Gott um den Barbar.
Des ja. Krieges.
Ja.
Bei dem Barbar muss ich auch immer an die Berserker denken.
Ja, das
die
ist ja...
Die Wikinger-Krieger, ja. die ja auch dann letztendlich diese Eigenschaften verkörpern. Blutrausch, wirklich im... Ja, in diesem...
Ob es das wirklich gab, diesen Blutrausch. Aber das stellt sich immer so leicht vor. Also ich habe auch mal eine Doku gesehen. Da haben sie es irgendwie... Also sie haben es nicht nachgemacht, aber... Wenn man auf einem Pferd sitzt und ein Schwert in der Hand hat, einem Menschen Kopf abzuschlagen, das kriegt man eigentlich nicht hin. Und so Wirbelsäule ist so stabil, dass der Kopf so im hohen Bogen wegfliegt, okay. Das kriegst du wirklich eigentlich nicht hin. Es ist schwierig, mit Schwertern einen Menschen zu töten. Es ist nicht so, dass du da kurz durchpflügst und das ist einfach übertrieben.
Okay, darüber habe ich mir jetzt spezifisch noch nie Gedanken gemacht.
Ich habe das find's auch interessant. Nur aus akademischem Interesse habe ich das bloß.
Aus akademischem Interesse. Nee, ja, weil das finde ich tatsächlich einen sehr interessanten Aspekt im Zusammenhang mit Krieg und Gewalt auch. Wie sehr unsere heutige Gesellschaft, und wir sind ja eigentlich eher eine pazifistische Gesellschaft, also keiner von uns in Deutschland jetzt im 21. Jahrhundert hätte gerne einen Kriegszustand. Also ja. der Krieg im Osten Europas, in der Ukraine aktuell, der macht ja auch vielen Angst.
Ja, ja.
Man überlegt sich, wie könnte das weitergehen.
Wandere ich aus nach Australien?
Ja, oder...
Ich kenne so jemanden, ja.
Okay, soweit vielleicht sogar, ja.
Tatsächlich,
ja.
Krass.
Also man hat schon auch Angst vor Krieg, man will Frieden. Und gleichzeitig ist in unserer Gesellschaft, in der Unterhaltungsindustrie, Gewalt allgegenwärtig. Die meisten Filme,
ja.
Also gerade bekannte Filme, die rauskommen, die aller erfolgreichsten sind, wenn sie nicht gerade Liebesfilme sind,
ja.
Gewaltfilme.
Ja,
ich sage jetzt bewusst nicht Kriegsfilme, sondern ja. Gewaltfilme. Und Gewalt wird ja auch ganz oft ästhetisch dargestellt. Und
mit Schwertkampf meistens.
Ja, auch archaische Gewalt,
ja, natürlich.
Mit Fäusten auch. Und ich meine, ich will mich da gar nicht ausnehmen. Auch ich gucke gerne Actionfilme, finde auch viele gut. Aber trotzdem ist es ja ein Phänomen, dass wir eigentlich nie selber jemanden ermorden wollen, aber gleichzeitig eine unglaubliche Befriedigung dabei empfinden, wenn wir Gewalt auf der Bühne oder auf der Leinwand oder eben zu Hause vom PC zuschauen.
Ja, das
auch bei Spielen.
Ja, das Interessante ist, genau zwei Sachen dazu. Das eine ist, dass auch in diesen ganz modernen Filmen, und den Marvel-Filmen oder auch, ich weiß, es ist kein moderner Film, im Sinne Star Wars, die kämpfen dann doch immer mit Schwertern, mit Lichtschwertern. Das
ja.
sieht einfach spektakulärer aus und der Kampf muss lang gehen und der muss ja auch so Martial Arts mäßig durch die Lüfte
fliegen. Das hat ja auch diesen Aspekt des Mann gegen Mann, die Ehre zu bewahren.
Ja, genau,
man macht immer so Zweikampfen, Duellen, richtiges.
Und
wie damals noch in der Ilias bei den Griechen.
Und die anderen warten alle. Die anderen
ein
warten.
Held, genau, ein Held kämpft gegen den anderen, die anderen können zuschauen. Das
genau,
nennt man übrigens auch Aristie. Den
okay.
Kampf der Besten gegeneinander.
Ach, und das.
Und da gelten halt auch gewisse Ehrenregeln. Also es gibt einen Ehrenkodex.
Und hat es mit Ares jetzt zu tun?
Nein, mit Aristos, der Beste.
Ach,
die Aristokratie hängt.
Okay.
Aber Ares, genau, der
den
ist.
Den Namen haben wir doch gar nicht erwähnt, jetzt, oder?
Doch einmal.
Echt, ich habe doch schon gesagt, den Gott, um den wir reden wollen, aber du hast auch den
okay.
Namen.
Sollen wir mal kurz zum Ares gehen? Weil ja. der Ares ist wirklich kurz.
Okay, ich wollte. Die Frage, die ich jetzt zum Ares stellen würde, erstmal ist, weil wir haben vorhin schon Troja erwähnt. Da haben ja auch Götter gekämpft. War da Ares auch dabei
ja.
in dieser Schlacht? Okay, erzähl.
Also Ares war auf Seite der Trojaner.
Okay.
Und du hast vorher schon die Strategie erwähnt. Die,
ah.
die Göttin der Strategie, über die hatten wir auch schon gesprochen, ist ja die Athene.
Ja.
Also,
die
ist auch mal kurz, die ist aber seine Kontrahentin, die ist auf Seite der Griechen.
Die hat sich das mit dem Pferd ausgedacht, oder wie? Ist egal, jetzt hat sich Odyssee.
Odysseus, aber der, dessen Schutzgöttin ist ja,
ja
auch die Athene.
Okay, aber
eigentlich.
Jetzt, ja.
Also, Ares, warum gibt es eigentlich so einen Kriegsgott wie Ares? Das ist ziemlich interessant. Der Ares ist kein Gott, über den man lange reden muss, meiner Meinung nach. Ares ist verkörpert einfach die rohe Gewalt. Er wird natürlich mit Helm, Schwert, Schild und so weiter dargestellt, Brustpanzer. Seine Zeichen sind oft noch eine Fackel, Greifvögel, ein Hund oder auch ein Wolf wird ihm noch oft als Symbol zugegeben.
Und ist der auch so, ist der riesengroß und hat fette Muskeln oder ist das eher so ein drahtiger?
In der Kunst wird er in der Antike tatsächlich sehr selten dargestellt. Später ist er eher athletisch dargestellt. Man kann ihn sich, glaube ich, da ist ein bisschen Freiheit dabei.
Ja, okay, könnte auch Speerwerfer sein.
Könnte auch. Er ist einfach einer der seiner, ich glaube, er ist ein dummer Gott. Er ist ein dummer Gott, der aber gerne draufhaut, der einfach total gerne sich in dieses Kampfgetümmel wirft, der auch diesen Blutrausch, wie du ihn schon genannt hast, hat und verkörpert natürlich und der gerne tötet, also ein Gott, der Gewalt liebt.
Also
und
der damit macht das auch selber. Der ist selber dabei. Das ist nicht so, dass der dann irgendwie, es gibt...
Ich erzähle gleich eine interessante Szene aus dem Trojanischen Krieg. Ganz kurz noch zum Ares. Also der hat sonst wirklich keine besonderen Eigenschaften. Interessanterweise ist er noch der Mann von der Aphrodite, der Göttin der Liebe.
Oh, das ist, kann man jetzt wieder aus.
Nicht der Mann, Entschuldigung. Er ist der Liebhaber von ihr. Ihr Mann ist ja der Hephaistos. Ja,
das ist natürlich, das frustriert mich natürlich.
Aber die Aphrodite hat immer wieder was mit ihm.
Ja, das frustriert mich natürlich, weil ich dann denke, ja, wäre ich mal gewalttätiger, dann, aber...
Wenn, also ja, und der Hephaistos ist ja so ein Außenseiter, der keine Männlichkeit verkörpert. Der wird ja von der Hera vom Olymp runtergeschmissen.
Ja, 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 genau.
Und also der ist ja nicht, der ist ja tatsächlich nicht so einer, der ständig Liebschaften hat. Also er ist eher der Nerd unter den Göttern.
So, ja, okay.
Aber, also der Ares hat was mit der Aphrodite. Sie fährt dann schon auch auf ihn ab. Da können wir vielleicht dieses Männlichkeitsbild, was viele Männer von sich haben, im Patriarchat nochmal aufnehmen damit. Ares ist ein tatsächlich Sohn von Zeus und Hera, also ein ganz legitimer Gott. Aber selbst der Zeus sagt zum Ares, dass er ihn eigentlich hasst. Er ist ihm verhasst.
Ach was.
Steht wörtlich so bei Homer drin.
Super.
Du bist mir sehr verhasst, aber du bist eben mein Sohn. Deswegen muss ich dich akzeptieren. Weil der Ares ist einfach dumm. Das ist so ein Schlägertyp, so ein brutaler Pausenschläger, könnte man sagen. Okay. Typ Macho, der halt gerne draufhaut und sonst nichts hat. Es gab in der Antike auch wenig Kulte und wenig Tempel für Ares.
Ja, okay.
Aber er war natürlich irgendwie wichtig, weil auch damals leider, wie in der ganzen Menschheitsgeschichte, schon viel Krieg geherrscht hat.
Ja, also zum Krieg bei den Griechen... Achtung, nicht Zungenbrecher, sondern Zäpflebrecher oder so. Also ich habe das, meine ist irgendwo gelesen zu haben, dass der Krieg war so ein bisschen organisierter wie heute. Also die haben meistens nicht die komplette Stadt dann noch platt gemacht, so, sondern es gab schon noch so ein bisschen fast so ein Rest-Fair-Play, sage ich mal.
Ja, zumal die Griechen sich ja dann zumindest ab der klassischen Zeit spätestens, also im 5. Jahrhundert, 6. 5. Jahrhundert vor Christus als Gemeinschaft gesehen haben. Deswegen hatten sie ja auch gemeinschaftliche Heiligtümer, wie zum Beispiel Delphi oder die Olympischen Spiele, während denen übrigens alle Streitigkeiten eingestellt wurden.
Dem ist wirklich auch gemacht.
Ja. Ja. Also da, selbst wenn mal wieder Sparta gegen Athen, das waren so die beiden größten Städte im antiken Griechenland, die haben ganz oft gegeneinander gekämpft. Und selbst wenn die im Krieg waren, war während der Olympischen Spiele Frieden.
Also ein bisschen ist das heute auch noch so. Also nicht ganz so, aber es gab doch was, als die Olympischen, die Olympischen Winterspiele in Peking und dann als die aus war, hat doch der Ukraine-Krieg angefangen. Oder so? Ich glaube, es war so, dass das, also man könnte jetzt das so interpretieren, okay, Putin wollte jetzt seinem Idol oder Kumpel oder wie auch immer oder das Kollege Xi Jinping
die Show nicht stehlen.
Wollte dem die Show nicht stehlen, weil der wäre ziemlich sauer gewesen wahrscheinlich, das Xi Jinping. Und dann hat er gesagt, jetzt warten wir mal noch, bis das alles vorbei ist und dann machen wir das. Also so ein bisschen ist auch, es ist übrigens auch ein Grund, warum Katar gerne große Sportevents austrägt, weil die haben eigentlich immer Angst, dass er von, ich meine Saudi-Arabien ist, überfallen werden. Und deswegen sage ich schnell, wir brauchen noch hier eine Handball-Weltmeisterschaft, eine Fußball-Weltmeisterschaft, weil die sind sich klar.
Aber die sind ja auch nur alle 4 Jahre.
Ja, genau, aber dann können sie, aber die können dann, einfach nächstes Sport-Event. Und weil die wissen, solange die Welt auf sie schaut, werden sie in Ruhe gelassen von ihren Nachbarn.
Ah, interessant.
Ja,
also dem Aspekt habe ich das noch gar nicht betrachtet.
Also ein bisschen gibt es heute auch noch. Leider nicht mehr so in dem Sinne, aber okay, aber jetzt erzähl weiter.
Also wir waren bei dem Gegensatz Ares, Raufgänger, Raufbold.
Und Athene.
Und Athene, auch Göttin der Weisheit, der Strategie, des langfristigen Denkens. Und auf jeden Fall gibt es in der Ilias es gibt viele Szenen, wo Götter auch in den Kampf eingreifen vor Troja. Und es gibt eine bekannte am Ende vom 5. Buch. Da stachelt die Athene tatsächlich einen Diomedes auf, der soll jetzt den Ares angreifen. Also der Diomedes ist einfach ein menschlicher Krieger. Okay. Ein Grieche, und der greift den Ares dann tatsächlich an mit Hilfe der Athene, was für einen Menschen in der Regel selbstmörderisch wäre. Eben. Aber Athene beschützt ihn. Sie zieht sich in der Szene interessanterweise die Kappe des Hades auf, die ja unsichtbar macht. Das heißt, der Ares erkennt sie nicht.
Ah ja, okay.
Ja,
Hat sie mal kurz sich ausgeliehen?
Hat sie in dem Moment. Okay. Und sie schafft es dann eben, dem Diomedes so zu helfen, dass er den Ares zumindest mal verwunden kann. Also er sticht ihn in die Seite, er durchsticht da irgendwie diesen Brustpanzer ein bisschen und der Ares brüllt so laut wie 9 oder 10.000 Krieger, heißt es bei Homer.
Ja.
Da merkt man eben auch dieser Barbarenschrei, du hast ihn vorher schon erwähnt. Ja, geil. Und zieht sich dann aber sofort aus dem Kampfgeschehen zurück.
Schisser.
Ja, weil, das ist auch interessant, bei Homer sind die Götter tatsächlich noch verwundbar. Und der muss dann auf den Olymp zurück und muss auch behandelt werden.
Also ist ja wie so ein Computerspiel. Ist auch wie bei Diablo 2 auch. Wenn du dann stirbst, du bist ja nicht wirklich tot, du musst dann irgendwie auch wieder zurück ins Lager der Jägerinnen.
Ja, genau.
Und dann fängt sie wieder von vorne an.
Genau, der wird dann eben behandelt, der muss auch, die Götter trinken dann immer Nektar und Ambrosia, um wieder die ewige Jugend zu erhalten. Und da ist auch die Szene, wo er dann zu seinem Vater Zeus kommt und sagt, Zeus, guck mal hier, das gibt's doch nicht, dass mich so ein Mensch hier herausfordert und auch noch gewinnt. Und dann sagt der Zeus zu ihm, ja, weißt du, du bist mir auch ziemlich verhasst, aber du bist halt mein Sohn, deswegen akzeptiere ich das, dass du jetzt wütend bist. Und interessant ist ja eigentlich daran, dass die Athene sich ja mit Hilfe eines Kriegers gegen den Ares stellt und ihn damit vom Schlachtfeld vertreibt, dass er eben nicht noch mehr Menschen tötet. Und
wie lange ist das dann? Ist er dann weg oder kommt er dann wieder? Oder
der ist dann erstmal eben raus aus dem
Spiel.
Na, ja, die Götter kommen immer mal wieder und greifen mal wieder ein, wenn sie das Gefühl haben, jetzt gerade läuft der Krieg nicht so, wie ich es will oder die Schlacht. Und die Athene steht ja für Strategie, für langfristiges Denken und übertrumpft den Ares.
Ja, voll gut.
Ja, also das ist ja auch eine Aussage, ist auch eine Message da drin.
Es ist ja quasi eigentlich der einzige feministische Punkt, den wir bisher gefunden haben in der griechischen Mythologie.
Ja, neben der Artemis, die ja auch als Jagdgöttin.
Ja, aber ich finde es immer, da hätte man noch mehr draus machen können. Also ich finde es immer noch so, wir hatten es ja, die hätte ja auch den Python töten können. Übrigens, gibt es noch viel zu Ares, weil ich hätte gerade
einen guten Übergang zum... Also nur noch abschließend, ich glaube, die Athene mit ihrer Schlauheit zeigt halt ganz klar im Kontrast, dass Ares einfach so ein dummer Draufgänger ist.
Okay, weil Athene, gutes Stichwort, zum Thema jetzt irgendwie Matriarchat. Und ich habe auch mal so ein bisschen jetzt recherchiert, auch über beides, Matriarchat, Patriarchat. Es gab in der, auch in feministischen Bewegungen oder in der Matriarchatsforschung gab es so die Hoffnung, dass es früher mal eine Urgöttin, Urmutter und wir, bevor wir irgendwie sesshaft geworden sind, dass wir da alle matriarchisch organisiert waren. Es gibt dafür keine Belege, gibt es nicht. Es ist einfach nur eine Theorie. Aber was ich interessant fand, war, dass, wenn man über Patriarchat nachliest, steht bei Wikipedia wirklich, das erste bekannte Patriarchat sind die alten Griechen. Oder ja, schade, schön für uns. Und zwar die Geschichte eben, darüber haben wir auch schon gesprochen, dass im Theater damals nur Männer Schauspieler waren und diese ja selbst auch Frauen gespielt haben. Also wenn eine Frau vorkam in irgendeiner griechischen Tragödie, hat sich ein Mann eine Maske von einer Frau vors Gesicht gehalten und diese Frau gespielt. Und das ist so das erste Beispiel für Patriarchat. Und ich habe dann noch so ein paar Sachen gelesen über Matriarchat und ich fand es eben interessant, dass es, also man kann es im Prinzip auf zweierlei Art und Weisen definieren. Die überwiegende Definition von Matriarchat, die ich gefunden habe, war einfach so, dass es genau das gleiche ist, nur dass man halt den Patriarch durch eine Matriarchin ersetzt. Übrigens, Fun Fact am Rande, eigentlich ist Patriarchat kommt natürlich von Herrschaft von
Vater.
Vater, das heißt genau, das hat mich sehr beruhigt, weil manchmal, es gibt ja über Menschen, die der Meinung sind, dass man als Mann automatisch Täter im Patriarchat ist, ist mir schon untergekommen, aber ich kann sagen, ich kann dazu nicht zählen. Ich bin kein Vater, also ich bin auf keinen Fall Patriarch, also ich bin auch nicht Matriarch, ich würde auch niemals behaupten, Opfer zu sein. Übrigens, das finde ich echt wichtig, weil ich finde, dieses ganze Opfergehabe mag ich nicht. Es gibt schon Leute, wo sagen können, okay, die sind echt benachteiligt, aber aus einer Opferhaltung passiert halt meistens nichts Konstruktives. Wie auch immer.
Man muss ja auch nochmal auch festhalten, viele Männer sind ja auch Opfer des Patriarchats.
Ja, genau.
Es fängt schon an bei der Schlägerei auf dem Pausenhof. Also Mädchen werden in dem Fall selten angegriffen. Natürlich gibt es auch Mädchen, die gegen Mädchen kämpfen. Es gibt auch Ausnahmen. Hey,
ich wurde mal von einem Mädchen verklopft in der vierten okay. Klasse oder so. Da hat die mich durch damals lange Haare, die hat mich quer durchs Klassenzimmer gezogen. Oh, ich weiß doch genau. Ich war völlig überfordert. Ich bin traumatisiert. Aber ich wurde deswegen trotzdem nicht mich als
Opfer. Aber dir wurde ja als Junge gesagt, man schlägt keine Mädchen.
Ja.
Trotzdem werden insgesamt natürlich mehr Frauen Opfer von Männern. Aber ja, also als umgekehrt Männer opfern von Frauen. Aber trotzdem leiden natürlich auch die Männer unter dem Patriarchat, so wie du vorher gesagt hast, Soldaten, junge Männer werden dazu gezwungen, auf andere junge Männer zu schießen.
Ja, und es gibt jetzt auch eben dieses Buch, ich weiß gar nicht, wann es genau ist, von so einer österreichischen Schriftstellerin, die schreibt, Jungs sind das erste Opfer im Patriarchat. Und ich finde es echt spannend, also diesen Gedanken habe ich jetzt auch noch gar nicht so ewig, aber ich habe ihn länger, als es dieses Buch gibt. Also mir ist irgendwann mal aufgefallen, als mir auch so gesagt wurde quasi, dass ich ja kein Opfer bin, weil ich bin ja Täter. So. Dazu habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich habe einmal mit einer Freundin diskutiert über so solche Themen und die hat dann irgendwann gesagt, ja, stimmt eigentlich, weil ihr Partner ist definitiv auch ein Opfer vom Patriarchat, weil er überhaupt nicht in der Lage ist, seine Gefühle auszudrücken. Wenn es dem schlecht geht, dann zieht er sich zurück. Er kann nicht mal zu seiner Partnerin vor der heulen. Er kann nicht wirklich weinen, als sein Vater gestorben ist, über alle Berge und so. Und das finde ich voll spannend. Und das Entscheidende an dieser ganzen Sache ist, dass ich habe, vielleicht habe ich schon mal erwähnt, ich habe mal das Handbuch zur Durchführung der Revolution gelesen. Und es ist sehr gut, sehr empfehlenswert. Ich habe es mir ausgeliehen, ich habe es, glaube ich, wieder dem Besitzer zurückgegeben. Und da steht eine Sache drin, die wirklich wichtig ist und spannend. Und zwar, man sollte sich immer große Allianzen schaffen. Und du musst schauen, und deswegen die Themen so eng wie möglich. Und also, wenn ich jetzt...
Aber das ist jetzt schon wieder Athene. Das ist nicht Ares.
Ja, genau. Also,
der nur kurzfristig auf die Schlägerei aus ist.
Und deswegen wäre es... Ja, genau. Ist spannend, weil auch so in so Heldenfilmen, es ist immer ein Held, der vorne drauf klopft, immer so ein Mann. Es gibt ganz selten auch Frauen. Das ist eigentlich das Absurde. Ich schweife jetzt ab, aber es gibt...
Aber da muss ich kurz einhaken. Okay. Also diese Frauen, dann Wonder Woman, Superheldinnen und so weiter, ist ja alles okay. Das ist
ein voller Riesenquatsch.
Aber das macht ja eigentlich auch keinen Unterschied,
das weil ist
ob
kein
da jetzt eine Frau Gewalt auf der Leinwand verbreitet. Und das Problem ist ja auch, wir wachsen in diesen Rollenbildern auf, wir werden damit konfrontiert und wir geben das ja auch unterbewusst weiter oder verinnerlichen das auch. Und zwar in zwei Richtungen. Einmal, dass wir vielleicht als Jungs, jetzt gerade wir Männer, dann eben auch Rollenbilder von unseren Vätern oder älteren Männern übernehmen und die dann auch gegenüber Frauen so weitertragen. Und das Zweite ist, dass wir durch diese, gerade die Filme, durch die wir alle sehr geprägt sind, eben auch Gewalt ein Stück weit verinnerlichen und auch normalisieren.
Ja, als auch als Strategie so akzeptieren. Und ich wollte nur noch sagen, das mit der Allianz kurz abschließen. Also es ist auf jeden Fall, es wäre klug und ich glaube, wenn man was gegen das Patriarchat machen will, dann muss die Message verbreitet werden, dass es nicht so ist, Frauen Verlierer, Männer Gewinner. Weil wenn man einfach die Message wirklich groß macht, hey, es sind eigentlich fast, vielleicht sogar alle, weiß ich gar nicht, ob es überhaupt Gewinner gibt, könnte sein, spielt keine Rolle, es sind auf jeden Fall ein sehr großer Prozentsatz der Menschheit und nicht nur 50%, sondern mindestens 90% sind davon Verlierer.
Na, du hast es ja gesagt, Patriarchat kommt von der Herrschaft des Vaters.
Ja.
Ob das jetzt ein Gott ist wie Zeus oder von mir aus auch der christliche Gott, der dann das Sagen hat, oder ob es in der Menschenwelt eben ein Herrscher ist, in der Regel ein älterer männlicher Herrscher.
Weißer Mann.
Ja.
Ja.
Es führt in der Regel dazu, dass sich alle anderen, bis auf ein paar Begünstigte in seinem Dunstkreis, unterordnen müssen und den Befehlen gehorchen müssen.
Ja, und ich fand es
natürlich... Siehe aktuelle Konflikte.
Ja.
Und das tut den Menschen auch nicht gut. Sie verherrlichen vielleicht diese Figur. Das ist dann wieder die Frage, inwieweit wirkt die Autorität oder werden wir im Patriarchat zu autoritären Charakteren erzogen?
Und wir hoffen, dass wir selber mal in der Position sind.
Genau, aber so lange sind wir unterwürfig und wollen dem vielleicht auch gefallen oder finden das auch gut. Aber letztendlich steht einer an der Spitze im Patriarchat.
Ja, deswegen fände ich es gut, dass du hast vorhin schon gesagt, vielleicht ist das Gegenteil eben die Anarchie. Und weil ich finde, wenn man einfach sagt, wenn man das Patriarchat jetzt durch ein Matriarchat ersetzt, ich finde, man hat es schon ein bisschen gesehen. Also es gibt leider Menschen, die denken, es wäre alles besser, wenn Putin eine Frau wäre, wäre es ein besserer Krieg oder sowas. Es ist halt Quatsch. Also es gibt einfach, die Geschichte zeigt gerade, dass es es gibt gerade auch ziemlich beschissene, sehr mächtige Politikerinnen, weibliche. Und ich habe nämlich bei der Recherche über Matriarchat bin ich auf was Interessantes gestoßen. Es gibt irgendwo in China gibt es noch das letzte verbliebene, das stimmt nicht ganz, Matriarchat von Menschen. Es gibt auch in Indien und in Südamerika gibt es noch so Gruppen, die so organisiert sind. Und in China, das leben irgendwie 35.000 Menschen zusammen in einem Matriarchat. Und es sieht aber so aus, dass Männer leben eigentlich für immer bei ihrer Mutter. und Frauen leben irgendwie so alleine. Und dann gibt es irgendwie so ein System, dass wenn ein Mann zu Besuch bei der Frau ist, dann hängt er neben die Türe seinen Hut an den Haken. Dann sieht der andere Mann, okay, da kann ich jetzt nicht reingehen. Und dann ist der da drin. Und nachher werden dann aber auch die Kinder so gemeinsam aufgezogen. So. Und das ist einfach so mehr gemeinschaftlich und nicht so hierarchisch. Und ich finde es super cool, da fällt mir, also was, das passt nämlich voll gut, was du gesagt hast mit den Filmen. Ich fände es die größte Katastrophe, wenn wir haben jetzt irgendwie Superman, Superwoman. Jetzt könnten wir als nächstes, was machen wir denn als nächstes? Superqueer? Dann machen wir noch ein Super mit irgendeiner körperlichen Behinderung noch irgendeinen, keine Ahnung. Dann machen wir vielleicht noch einen Superaffe. Gibt's das schon, okay? Sondern, hey, Filmindustrie, mich nervt das eh. Denn fällt nichts Neues ein. Genau, du hast das schon mal gesagt. Auch das ist so das, wie das,
die Äußerlichkeit wird geändert.
Genau.
Ich finde auch, ob der Held jetzt weiß, weiblich oder afrikanischen oder asiatischen Ursprungs ist, ist mir eigentlich ziemlich egal. Und wie du sagst, die Handlung ist zu 99% gleich. Du bist ja auch
Black Panther deswegen kritisiert,
genau, dass du
gesagt hast, das ist doch nichts Neues, das ist nichts Gesellschaftskritisches. Ich finde den Film gut, schöne Bilder, okay. Und, aber das ist einfach genau das Gleiche. Und es wäre doch eigentlich ein Ansatz, sich das mal zu überlegen.
Ja, aber das ist kein wirklicher Fortschritt gegen Rassismus, sondern es wird einfach nur einer mit dunkler Hautfarbe nach vorne gestellt, der jetzt genau den gleichen Blödsinn macht wie alle anderen Weißen davor.
Ja.
Und das ist für mich kein Fortschritt.
Nee, und es ist auch auf jeden Fall keine neue Idee.
Und insofern ist es auch keine neue Idee, wenn eine Frau vorne steht.
Nee, ist keine neue Idee.
Um nochmal kurz den Sprung zurück in die Antike zu machen.
Okay.
Kriegerische Frauen in der Antike, ganz bekannt, die Amazonen, die kämpfen ja auch im Trojanischen Krieg.
Okay.
Das ist ja auch was Interessantes, weil die dann sehr gefürchtet sind, gleichzeitig immer wieder mit diesen griechischen Helden auch Liebschaften haben und dann auch mal Kinder zeugen. Aber die sind ja so ein Volk, die angeblich ihre Männer dann auch getötet haben, also nur zum Kinderzeugen. Das ist
eine Gottesanbeterin.
Ja, genau.
Ja.
Aber sehr gefürchtet sind, sehr gute Kämpferinnen, auch anerkannt sind als ebenbürtige Kontrahentinnen auf dem Schlachtfeld.
Und, schöner Satz.
Ja, das finde ich noch einen interessanten Aspekt, die ja eigentlich nur für den Ares leben. Und jetzt wollte ich noch mal kurz auf den Ares zurückkommen.
Übrigens, nur witzig, weil du Amazon sagst, das ist in der nordischen Mythologie gibt es das ja auch.
Die Walküren.
Ja, das ist einfach so irgendwie, irgendwie braucht
es das schon. Kriegerische Frauen, also diese Jungfräulichkeit. Oder gibt es übrigens die Amazonen sind jetzt nicht jungfräulich, aber die Walküren schon. Und zum Beispiel die Artemis
auch. Nee, ich glaube, ich bin mir nicht sicher.
Aber sie müssen auf jeden Fall, sagen wir mal, züchtig sein, oder?
Das muss ich nochmal, ich glaube nämlich, dass sogar irgendeine Hauptgöttin gehört da auch dazu, aber das müssen wir nochmal.
Es gibt einen schönen Spruch von der Marie von Ebner-Eschenbach, die hat gesagt, die Unschuld des Mannes heißt Ehre und die Ehre der Frau heißt Unschuld.
Okay, aber die Unschuld, also das zweite Teil verstehe ich, die Unschuld des Mannes heißt Ehre.
Also ein Mann darf sich quasi unschuldig geben und so tun, als sei er eben, als würde er eben nur spielen, so wie der Ares. Ja, ich will doch nur meine Schlacht hier mal machen.
Und so dadurch wie die Hunde, gewinnt er Ehre. Wenn man joggen geht im Wald, der will nur spielen.
Ja, genau. Ah, genau. Au!
Klassiker.
Genau, dadurch gewinnt er Ehre. Und bei einer Frau, die bewahrt ihre Ehre durch ihre Unschuld.
Okay.
Zumindest sagen wir mal, solange sie nicht außerhalb der Ehe Geschlechtsverkehr hat.
Ja.
Ich wollte jetzt aber noch auf einen anderen Aspekt von dem Ares kommen. Bei den Griechen wird er, zumindest ist nichts groß überliefert, so gut wie nicht verehrt. Bei den Römern hingegen, und da müssen wir noch kurz drüber sprechen, heißt er ja Mars. Und das ist nicht ganz das Gleiche. Nach Mars ist unser Planet benannt, deswegen, weil er so eine rötliche Farbe hat.
Der Schokoriegel.
Ja.
Ja.
Weil er so eine rötliche Farbe hat, weil die eben an Blut erinnert. Deswegen dachte man, das sei der Gott des Krieges. Aber bei den Römern hat der Mars eben, weil der verschmilzt mit einer uritalischen Gottheit, tatsächlich noch Fruchtbarkeitsgottheit, hat er da eben andere Aspekte noch. Das römische Jahr fing ursprünglich mit dem März an. Der Monat des Mars. Warum? Weil da natürlich der Frühling anfängt, da auch Fruchtbarkeit. Es gab auch viel mehr Riten und Kulte
was
für
sind
den
die
Mars.
Felder des Mars, die Champs des Mars, ist das in Paris? Ne? Was ist das nochmal?
Ich glaube, da gibt es auch. Das Marsfeld in Rom war immer da, wo auch die Truppen dann gezählt wurden und wo die Volksversammlungen waren, genau. Und im März haben in Rom auch immer die Kriege angefangen. Wir hatten schon davon, dass im Winter keine Kriege geführt wurden, weil einfach die Versorgung, die Infrastruktur zu schlecht war, um die Truppen dann wirklich über lange Strecken oder lange Zeiten hinweg zu versorgen. Und im März fangen die Kriege an mit dem Frühling und die enden dann eben im Herbst, wenn der Winter wiederkommt. Das heißt, das römische Jahr hat ursprünglich im März angefangen.
Okay.
Deswegen heißt übrigens, wenn man mal rechnet, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September ist der siebte Monat ursprünglich, heute ist es der neunte.
Ja.
Oktober ist der achte, November 9, Dezember 10. Also da merkt man,
dass ich darüber noch nie nachgedacht, okay.
Dass das Jahr ursprünglich mal zumindest im römischen Kalender im März angefangen hat. Und dieser römische Kriegsgott, der Mars, der ist eben, obwohl die Römer ja mit eins der kriegerischsten Völker waren und auch durch ihre Legionen eine unglaublich effektive Militärmaschinerie aufgebaut haben, die das war zeitweise eins der größten Imperien der Weltgeschichte, dass selbst die Römer eigentlich ursprünglich einen Fruchtbarkeitsgott zum Kriegsgott erklärt haben. Und da ist auch interessant...
Das ist ja quasi Pflugscharen zu Schwertern.
Ja, genau.
Das ist unglaublich. Oh Mann.
Und in dem Aspekt ist auch noch interessant, berühmte Söhne von Göttern oder Kinder von Göttern, ja, womit hat Rom angefangen?
Ja, Romulus und Romus.
Andersrum, Romulus und Remus.
Romulus und Remus.
Genau, das sind zwei Söhne von Mars und einer Priesterin.
Okay.
Romulus, der dann später übrigens durch den Mord an seinem Bruder Remus, gründet er sozusagen Rom, weil in dem Moment hatte die eine Mauer gebaut, mit der er die Stadt ummauern will. Sein Bruder Remus lacht ihn aus, springt über diese noch nicht fertige Mauer, um ihm zu zeigen, die ist ja so niedrig, da kann er selbst ich drüber springen, und im Affekt, in der Wut, tötet Romulus seinen Bruder Remus, um ihm zu zeigen oder zu beweisen, mein Rom wird groß und wehrhaft werden. Das ist ja auch der Grund, warum es Rom und nicht Rem heißt.
Ja, okay. Ich wollte jetzt aber trotzdem noch geschwind abschließend noch ein Plädoyer fürs Matriarchat halten, quasi.
Mach mal, ja.
Nee, und zwar, ich finde, das, wir haben auch schon mal geredet über dieses Buch, die erzählenden Affen heißt es, und da kommt es dann irgendwie auch am Ende vor, dass man vielleicht einfach neue Strategien braucht für die Zukunft. Also gerade, und ich wollte übrigens auch nämlich eigentlich schon die ganze Zeit über Klimawandel reden, weil ich ja eigentlich finde, dass Klimawandel das dringendste Thema ist, das es überhaupt gibt, aber es sind ja alle miteinander verwoben. Also ich meine,
du noch mal eine Sonderfolge zu Demeter
machen. Nee, 20, aber ja, nee. ich war heute übrigens auf einem Demeterhof schon heute Morgen, aber ja, anderes Thema. Dass jetzt gerade, wenn man den Klimawandel als Herausforderung, als dornige Herausforderung, nicht als Problem, wie auch immer sieht, ist so, dass es vielleicht mit den Strategien, die wir bisher fahren, halt nicht funktioniert. Und viel, was wir denken, wir können viel diskutieren, auch über feministische Sachen, aber was uns am meisten prägt, sind tatsächlich solche Sachen wie Filme. Ob unsere Sprache das so von oben rauf ändern funktioniert, weiß ich nicht. Es hilft vielleicht, wenn es im Film passiert, aber wenn man sich... Allein schon ganz simpel, wenn in einem Film auf einmal eine Wachtmeisterin vorkommt, was es vor 30 Jahren nicht gab, war halt ein Wachtmeister. Das ändert was in unserem Bild. Und wenn wir Filme insofern ändern würden, dass wir nicht mehr so viele Superheldenfilme haben, sondern eher solche, wir müssen zusammen kooperieren, Filme machen, das wäre dann vielleicht auch mal was Neues, weil mir kommt es immer so vor, der Filmindustrie fällt eh nichts ein, die machen einfach nur einen Remake, die machen jetzt eine Serie über Harry Potter und du hast dann nicht mal die Filme gesehen, die ursprünglich. Ne? Und jetzt überlegt euch mal was Neues, es langweilt, ohne Spaß, es langweilt einfach und ich finde es auch notwendig. Also ich denke da persönlich auch ziemlich viel drüber nach, weil ich glaube auch, dass wir müssen nicht nur Filme ändern, eigentlich sollten wir auch ganz viel an der Kultur ändern, wir sollten auch Opern anders aufführen. Es tut mir leid, Wagner, aber ich habe keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Götterdämmerung und so weiter. Ist schön, kann man sich einmal im Jahr anschauen. Geht, glaube ich, 100 Stunden oder so. Nee, also man braucht da fast ein Jahr, um das anzuschauen auch.
Ich habe mal die Kurzfassung angehört, 3,5 Stunden ja, mit Ausschnitten. Das war anstrengend.
Ja, unglaublich. Nee, ist okay. Dann gibt es Leute, die sagen, das hat alles seine Berechtigung. Ja, aber wo hat es uns hingeführt? Da, wo wir jetzt halt sind und es könnte vielleicht besser sein. Und ich finde, es darf es alles geben, aber ich würde mir mehr da Kreativität wünschen und sagen, hey, können wir nicht die ganzen Geschichten bisschen uns da auch loslösen, auch von der griechischen Mythologie loslösen, wobei Götterdämmerung ist natürlich Ragnarök, nordische Mythologie. Aber ich finde, also, wenn wir mal jemand da einen Batzen Geld geben würden, dass ich mir was überlege, da wird mir schon was einfallen. Also quasi ja, eine zukunftsträchtige, wir schaffen es dadurch, das, genau. das Klima zu retten, Oper zu schreiben.
Ich würde es jetzt sogar vom Klimawandel lösen, ehrlich gesagt, aber ich gebe dir da erstmal vollkommen recht. Wir sind, gerade wenn wir im Bild von Ares bleiben, das ist der Einzelgänger, der Draufgänger, der gerne Held ist oder Held spielt, sage ich mal, der dann eben seine One-Man-Show kriegt. Und genauso in solchen Bildern werden wir durch die Medien auch aufgezogen. Wir sind viel zu wenig, du hast das gesagt, wir sind viel zu wenig auf Kooperation angelegt, auf Mitmenschlichkeit, auf zusammen, kennst du mir auch Teamgeist neudeutsch nennen oder so. Ja. Ich mag den Begriff nicht. Aber wir wachsen in Rollenbildern auf, in denen wir denken, wenn einer was ändern kann, dann brauchen wir so den einen, der es einfach mal durchzieht, der dann auch wirklich konsequent ist, der auch ein Machtwort mal spricht und jetzt mal ist endlich mal Schluss. Und dieser Gedanke, dass wir in so einer komplexen Welt alleine erstmal als Einzelgänger und zweitens noch mit so einer brachialen Vorgehensweise zu Erfolg kommen würden, der hat noch nie wirklich funktioniert und funktioniert heute auch nicht. Und wir werden aber uns werden viel zu wenig Alternativen aufgezeigt, und wie es anders gehen könnte.
Und dann ist natürlich, weil wir sind natürlich sehr konservativ, es gibt dann immer diese Ausrede, wir trauen uns ja nicht, dass was Neues, wenn es immer funktioniert hat, dass ich Blut zeige.
Naturschutz ist konservativ, ist ganz klar.
Ja, geht das auch, aber wenn ich auf das Kinoleinwand Blut zeige, hat er immer funktioniert, warum soll ich aufhören?
Ja.
Und da, also das ist, und es ist so oft eine Ausrede, also ich habe das war, glaube ich, auch in diesem Buch Die erzählenden Affen, da steht, es gibt eigentlich keine gescheiten Romane oder Filme über Klimawandel, weil es sich sehr schwer erzählen lässt, weil der Klimawandel ist halt nicht durch einen einzelnen Superhelden lösbar. Da müssen wir kooperieren.
Da gibt es nicht den starken Mann, der einfach kommen könnte und sagen, so, Eis,
genau,
jetzt schmilzt mal nicht.
Genau, oder ich baue jetzt alleine was oder ich kämpfe gegen was weiß ich. Sondern man muss halt kooperieren. Ja. Und da sagen die Leute, es ist sehr schwer, da einen Film rauszumachen. Das heißt, hey, jetzt strengt euch mal an. Sorry, das ist doch eine scheiß Ausrede. Ja. Überlegt euch mal, was ist doch eine geile Herausforderung,
also als den sagst,
100. Superheldenfilm zu machen.
Gebe ich dir vollkommen recht. Und was du gerade sagst, ist ja, man muss ja Utopie neu denken.
Ja.
Oder mal neu erzählen.
Ja, genau. Ein schönes Schlusswort, finde ich, oder?
Okay.
Utopien neu erzählen, neu denken.
Ja.
Und dann kochen wir jetzt mal, oder? Was gibt's heute?
Wir kochen heute ein vegetarisches Pilzgulasch.
Das hört sich so an, als ob es 4 Stunden braucht zu kochen.
Ich hoffe, es geht in einer Stunde.
Alles klar, sehr geil.